Ja, wie geschrieben steht. Ein Lied der Lieblichkeiten. Vielleicht der wunderbarste Psalm. Nämlich Psalm 45. Psalm 45. Dem Psalm 45 geht ja Psalm 44 voraus. Und 44 ist 2 mal 22. Ja. Und 22 ist 2 mal 11. Die Grundzahlen des Leidens, der Leiden, der Schmerzen. Und siehe da, Psalm 44, Vers 11. Du gabst uns hin wie Schlachtschafe, und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Psalm 44, Vers 11. Gilt vorerst für Israel. Und wieder ein typischer Fall, dass Paulus dieses Wort herausgreift und auf uns bezieht. Das gilt irdisch für Israel vorerst in erster Linie. Und für uns wohl auch praktisch, sicher, aber auf einer anderen Ebene. Du gabst uns hin wie Schlachtschafe, zitiert Paulus dieses Wort und darf dann sagen, ich, also Paulus von sich, ich sterbe täglich. Da merken wir, dass also nicht nur das Buchstäbliche geschlachtet werden vor uns oder gemeint, sondern in einer praktischen, aber in besonderer Weise auf geistlicher Ebene. Ich sterbe täglich. Psalm 44, Vers 22. Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Aha. Jetzt auch in Israel. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Also, der menschlichen Beurteilung kann man sagen, dieser endlose Leidensweg des Volkes Israel. Endlos, wir verstehen einander nach menschlichen Begriffen. Wie lange noch, hören wir mehr als einmal in den Ausrufen der Propheten, bis wann? Und nun Psalm 45. Antwort auf Psalm 44, dass die Leiden der Gegenwart nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Und da haben wir die beiden Psalmen nebeneinander, 44. Was ist denn 45 für eine Zahl? Adam, Zahlenwert 45. Adam. Also Zahl des Menschen, kann man da genau sagen. Hast du noch Dirka?
Ja, ja.
Aha. Das ist die Zahl des Menschen. Ja. Buchstäblich. Psalm 45, Adam. Und? Was ist 45 auch noch? Jetzt rein als Zahl. Ah ja. 9 mal 5, nicht? Oder 5 mal 9, was heißt das? Was ist die Zahl 9? Zahl der Geistesfrucht. 9-fach ist die Frucht des Geistes, nach Galater 5. Also 5-mal die Frucht des Geistes. Und 5 ist die Grundzahl der Gnade. 5 ist der Zehnte, nicht? Der Zehnte spielt ja im Gesetz Israels eine Rolle, Abgabe, den Zehnten zu bringen. In dem Zehnten sieht Gott das Ganze. Und das Ganze von 5, wenn es 5 der, von was ist ein 5 der Zehnte? Von, naja, einfach, von 50. Und was ist 50? Hall und Jubeljahr, also letzte Vollendung in Herrlichkeit.
Alle fragen, warum haben wir 5 Finger? Warum haben wir 5 Finger da und 5 Finger da?
Ja.
Das ist eine tiefe Sinn auch.
Natürlich, ja. Ja. Man darf jetzt nicht mit den Finger stehen bleiben. Schön.
Also 5 ist ja die Hälfte von 10, ja?
Und 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 gibt 45, gibt 45. Also die Primzahl von 1 bis 9 summiert 45. Also das sind jetzt alles wieder Einheiten, Beweise, wie unser Gotteswort von den 44 und 11 und 22, ne? Wie unser Gotteswort eine mathematisch-göttliche Präzision darstellt. So, jetzt Psalm 45. Vorrede, bei Luther ist das schon Vers 1. Dem Vorsänger nach Shoshanim von den Söhnen Koras ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Wunderbar. Wir durften schon lernen, was in Israel, im Tempel, im Vorhof, ein Vorsänger war. Das Volk hat ja keine Lieder gelernt, er konnte nicht schreiben und nicht lesen. Ist bei uns unser Vorsänger kein geringerer als der Heilige Geist. Praktisch heißt das, der Heilige Geist hat gerade in den Psalmen, der Heilige Geist, der unsere Herzen erforscht und dann besser weiß, wie wir es meinen, als wir selber, der hat schon in den Psalmen die Gedanken unserer Herzen und die Fragen unserer Herzen ohne Antwort und Probleme unseres Lebens alle schon in Worte gefasst, in Liedform. Das ist unser Vorsänger, der Heilige Geist. Und jetzt nach Shoshanim, an was werden wir erinnert? Wie heißt dann die Regierungszentrale von Susan? Also eigentlich Shushan, Regierungszentrale von Ahasverus im Buch Esther. Und Shushan heißt Lilie oder Rose. Also ganz das Wunderbarste, was es gibt. Lilien, nach Lilienweise, von den Söhnen Koras. Der Name Kora erinnert an eine Rotte Kora, die Gott im Erdboden hat verschwinden lassen, weil sie gegen Mose rebelliert haben. Und wieder Gott. Und ausgerechnet Söhne Koras, da hat Gott auch einen heiligen Überrest, den Söhnen, den Koraiten, gelassen, die haben die wunderbarsten Psalmen. Ein Maskil, da weiß ich nicht, was das heißt. Und jetzt ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Also, das ist der eine Sohn einer der Korahiten, der hier spricht. Aber wenn wir hier lesen, meine Gedichte dem Könige geweiht, wer denkt da nicht an Adolf Heller mit seinen über 4000 Gedichten? Und alle sind unserem König, seinem König geweiht. Da galt auch von Adolf Heller, es wallt mein Herz von gutem Worte. Gelegentlich, als er bei uns war, am Morgen wir uns wieder trafen, sagte er, du Arthur, ich bin meiner alten Krankheit wieder erlegen heute Nacht. Ne? Sind wieder zwei Gedichte geboren worden. Ne? Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Also eines geübten Schreibers ist gemeint. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen, eines geübten Schreibers. Ja. Auf was für Tafeln schreibt denn eine menschliche Zunge, wenn sie spricht? Auf Schiffertafeln? Mhm. Auch nicht. Tafeln des Herzens. Ja. Und jetzt wird der Messias, jetzt Christus, angesprochen. Er tritt jetzt, der ist der König, tritt hier ins Blickfeld. Du bist schöner als die Menschensöhne, Mehrzahl. Und wie nennt sich dieser König? Mit Vorliebe? Er ist nicht der Menschensohn oder Sohn der Menschen, sondern er ist des Menschensohn. Warum spricht er das mit Vorliebe aus? Haben wir auch schon mehr als einmal gelernt. Adam, geschaffen im Abbilde Gottes, dann ist Gott der Original Adam, der Original Mensch. Jesus Christus ist sowohl Sohn Gottes, aber dieser Gott, sein Vater, der ihn gezeugt und geboren hat, ist der Originalmensch. Darf er dann sagen, ich bin des Menschen Sohn? Also genau das Gegenteil von dem, was seine Gegner daraus gemacht haben vor 2000 Jahren. Und freisinnige Theologen heute noch draus machen, er sagt ja selber immer, ich bin des Menschen Sohn. Aha. Du bist schöner als die Menschensöhne, die Söhne Adams. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Wir haben einen Fall, als Jesus das Wort verkündigte in einer Synagoge, dass die Zuhörer staunten und dann bezeugten holdselige Worte, die wir hören. Und darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Vers 3, Elberfelder. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Gürte dein Schwert um die Hüfte. Was wird soll Christus, der Sohn Gottes, ein Schwert um die Hüften gürten? Was wird hierzu sagen? Das ist das Schwert, das wie bezeichnet wird bei Paulus. Das ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und was bedeutet das? In der Waffenrüstung Gottes? Nicht? Nehmt auch das Schwert des Geistes. Aha. Schwert des Geistes. Und dann wird leider übersetzt auch in der Elberfelder, welches Gottes Wort ist. Das ist nicht falsch, ganz falsch. Aber, schade, das heißt, im Griechischen ist nicht das Wort Logos Gottes, sondern Rema. Und von dem Rema kommt Rhein und Rhone und alles, was fließt. So. Also, die deutsche Übersetzung, die einigermaßen am besten treffend ist, heißt: Nehmet, ergreift auch das Schwert des Geistes, welches die Aussprüche Gottes sind. Die Aussprüche Gottes. Wunderbar, meine Zunge sei der Griffel eines fähigen, fertigen Schreibers. Und da lesen wir, ja, in Vers 5, noch schnell voraus: Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Also, deine Pfeile sind scharf, elberfällerische Gedankenstrich, Völker fallen unter dir. Das heißt, der Hauptsatz heißt: Deine Pfeile sind scharf im Herzen der Feinde des Königs. Also, wie dürfen wir hier lesen? Gürte dein Schwert um die Hüfte, nämlich bei ihm natürlich das Schwert des Geistes, erstens. Das heißt, wappne dich mit allen geistgewählten Aussprüchen Gottes, von Fall zu Fall. Du Held, Held im Unterliegen, in seiner Niedrigkeit, und nicht vergessen. Deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut willen. Wunderbar. Bei Christus ist Wahrheit, ich bin die Wahrheit, der Weg, das Leben. Aber die war Christus als personifizierte Wahrheit Gottes, offenbart sich immer gepaart, wie hier, Wahrheit und Sanftmut. Schwert an den Hüften und dann Sanftmut. Ha. Gewaltig.
So müsst ihr vielleicht Offenbarung 19 vom Weißen Pferd ab Vers 11 bis Vers 14 lesen.
Ja.
Das wäre interessant, ne? Toll.
Bitte?
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig.
Das ist also das zweite weiße Pferd, ja? Ist Christus. Ja.
Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
Aha.
Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Herzen sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Mhm. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauften Gewande. Und sein Name heißt, jetzt kommt es, das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert,
mhm,
auf das er die Nationen schlage, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er wird die Kämpfer und so weiter.
Ja.
Mit dem Haus seines Mundes wird er der größte,
ja,
Feind vernichten.
Ja. Danke. Wir sehen, wie Wort Gottes, Altes und Neues Testament, einen Guss bildet, ein Ganzes. Und in deiner Majestät, Vers 4, ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Also beim Herrn selbst ist Wahrheit immer verbunden mit Sanftmut Religion. Also Wahrheit und Gerechtigkeit. Immer verbunden mit Sanftmut. So. Und jetzt eigenartig. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Wie ist das zu verstehen? Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte.
Die Rechte Jehovas.
Ja. Aus seiner Gottes Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Und in diesem Gesetzesfeuer, von heiligen Engeln angeordnet, eben, da ist von Sanftmut, was das Gesetz selber betrifft, nicht die Rede, also kein Anteil. Und alles, was wir im Alten Testament finden an Sanftmut, Güte und Langmut, das sind dann immer wieder Aussprüche des Herrn selbst. Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Da Jesus sich ja nicht erst, als er Menschengestalt angenommen hatte, unter das Gesetz gestellt hat, sondern schon vom Sinai ab, nicht? In der Wolken- und Feuersäule haben wir gelernt. Und ganz wunderbar. Und immer wenn Israel in der Halsstarrigkeit und so weiter einerseits oder von Feinden tödlich bedroht war, war es der in der Wolken- und Feuersäule, der in einmaliger Weise Barmherzigkeit schenkte oder die Feinde Israels zerstreute. Deshalb, und jetzt, Jesus in Niedrigkeit, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, sich freiwillig unter dieses Gesetz gestellt hat, konnte er nicht Aussprüche aussprechen, wie es in seinem Herzen aussieht, sondern so, wie das Gesetz es für recht findet. Ne? Und das war für ihn etwas vom Schlimmsten. Dass er Strickknollen nahm, die Tempelverkäufer da rauszutreiben, ne? Dass er sie mit Zorn anblickte, nicht zornig, sondern in Zorn, nein, mit Zorn anblickte und alle diese Dinge. Und die harten Worte, die Jesus ausgesprochen hat. Vom Zähneknirschen und dergleichen Dinge mehr. Das war für ihn, solche Dinge überhaupt in den Mund zu nehmen. Können wir uns nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet. Vers 5. Deine Pfeile sind scharf im Herzen der Feinde des Königs. Was sind das für Pfeile? Ich wollte vorher schon darauf zu sprechen kommen, weil wir eben gelesen haben noch in Vers 2, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Und hier haben wir, deine Pfeile sind scharf im Herzen der Feinde. Eine andere Psalmstelle erklärt das wieder ganz prompt und bis in alle Einzelheiten sachlich treffend, nämlich diese Psalmstelle, ich weiß nur, dass sie in der Bibel ist, in den Psalmen, aber wo jetzt in den Psalmen im Moment auch wieder nicht, nämlich die Zunge wird bezeichnet als Bogen. Bogen. Und die Worte, die die Zunge ausspricht, sind die Pfeile. Also wieder ein ähnlicher Vergleich mit Schwert des Geistes, die Aussprüche Gottes. Nicht? Ist eine andere kriegerische Bezeichnung, aber jetzt geistlicherweise bei Christus. Nicht? Die Zunge wird gespannt, nicht? Und jetzt, was die Zunge sich bewegt und entspannt, bringt ein Wort heraus. Nicht? Und jetzt verstehen wir. Nicht? Jetzt die Aussprüche Jesu Christi, nicht? Die sitzen in den Herzen seiner Gegner, stimmt's? Nicht? Da dient's ihnen durchs Herz. Nicht? So, ganz genau. Liebe Geschwister, wir dürfen uns einmal fragen, wer sind wir, dass wir das Alte Testament so lesen dürfen können. Und wieder können wir merken, wenn wir wollen, dass der alte Wein noch milder und besser ist als der neue. Alte Testament als neue. Das sagt ja derjenige, der erklärt, ich bin der wahrhaftige Weinstock. Der muss ja wissen. Deine Pfeile sind scharf. Doppelschneidiges Schwert, andere Darstellung. Völker fallen unter dir im Herzen der Feinde des Königs. Und jetzt, Vers 6, Elberfelder. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Ah. Jetzt tritt das Reich des Christus vor uns, und zwar vorerst, nehmen wir dann mal das tausendjährige Reich. Und da haben wir wieder den Beweis, sogar wenn hier übersetzt ist mit immer und ewig. Ne? Für menschliche Begriffe, so reden wir. Meine liebe Hilda hat nicht nur einmal zu mir gesagt, jetzt habe ich wieder eine Ewigkeit, müssen auf dich warten. Nicht, so, nicht nur einmal. Du, hast du das auch schon gehört? Erwin?
Auf dich habe ich auch schon eine Ewigkeit gewartet.
Sehen wir es? Also, nein. Diese Worte im Hebräischen Alten und im Griechischen Neuen Testament meinen nie Unendlichkeit. Dann heißt es entweder ohne Anfang und ohne Ende. Dann ist die Rede von Unsterblichkeit oder Unverweslichkeit. Das sind die Ausdrücke, die das meinen, was wir leider mit der Übersetzung Ewigkeit serviert bekommen haben. In fast allen Übersetzungen. Leider. Denn dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Ja, hört der Thron Gottes, steigt Gott und Christus steigen die einmal von ihrem Thron herunter. Aber erst wann? Wenn der Vater dem Sohn alles unter seine Füße gelegt hat, Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, wenn er weggetan haben wird, jede Macht, jede Gewalt, und jede Herrschaft. Dann will Gott nicht mehr herrschen und nicht mehr der Mächtige sein. Macht, Gewalt und Herrschaft wird weggetan. Nämlich, dann will Gott nur noch Vater sein. Einer einzigen großen Gottesfamilie, einer Erlösten. Wir sind an Psalm 45 und haben gesehen, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Irrtischerweise im Sinn dieser hebräischen Worte hier. Nicht unendlich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Und nur so ein Fluch, ja, danke. Ja. Da legen wir unsere Begriffe und unser Benehmen bei Zorn, Hass, Rache und Fluch leider auch ins Herz Gottes. Und da sieht es eben ganz anders aus. Ganz anders. Gerechtigkeit hast du geliebt, also göttlicherweise. Gesetzlosigkeit gehasst, göttlicherweise. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Wunderbar. Hat Gott, dein Gott, die Rede von Gott dem Vater gegenüber dem Sohne, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Petrus darf schreiben von einer überbordenden Freude, mit verherrlichter Freude. Petrus, der hat da schon etwas gemerkt, wie ihr Meister gesalbt war mit Freudenöl. Ein Bruder hat gelegentlich mal gesagt, der eigenartige Jesus hat nie gelacht. Tatsächlich lesen wir nirgends nicht. Er habe gelacht. Aber, was ist dazu zu sagen? Der im Himmel lacht auch über unsere Bemerkung. Warum? Wen repräsentiert dann Isaac? Wenn Abraham der Vater der Höhe ist, wer ist dann der Sohn der Verheißung? Jesus Christus. Und was heißt Isaac? Lachen. Also die ganze Person Jesu war ein Lachen. Ne? Ein Lachen der Verheißung. Das heißt, Gott Abrahams, Vater der Höhe, Isaacs, das heißt, er erniedrigt sich im Lachen der Verheißung, Isaac, herab bis zum Jakob, und Jakob heißt auf Deutsch einfach Verse. Wird Gott in Christo zum untersten, hintersten, letzten Glied am Menschheitskörper. Und da konnte die Schlange ihn in die Ferse, den Jakob, stechen. Erst als er sich in Menschengestalt sterbendes Gewand angezogen, jetzt herabgelassen hat.
Wenn wir ja das Gesetz vom Sinai halten müssten,
ja,
dann müsste er unsere Sachen auch vergehen.
Danke, danke. Das ist jetzt das Gegenstück davon. Danke. Also, gesalbt mit Freudenöl, oh, mehr als deine Genossen. Verherrlichte Freude. Vers 8. Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Oh. Da hat also er, der König, der Bräutigam, Myrrhe und Aloe, Kassia, die wunderbarsten Gewürze werden sie genannt. Und was sagen uns die beiden ersten Stücke? Myrrhe und Aloe. Wir sind im Psalm, schlagen schnell das Hohelied auf, bei Salomo. Neun Stücke der neunfachen Frucht des Geistes in Form von Gewürzkräutern und Früchten dargestellt. Hohelied 4, Vers 12, so schön. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von erstens Granaten, mit edlen Früchten. Granate ist Symbol der Liebe. Haben wir alles gelernt. Zyperblumen oder Zypertrauben ist die Freude. Und Narde stellt immer Frieden dar. Die drei ersten Stücke bei der Frucht des Geistes heißen Liebe, Freude, Friede. Hier Granate, Zypertrauben, Narden. Und wie der Ausdruck Friede meistens wiederholt wird, Friede, Friede. Durch die ganze Schrift ist hier das Wort Narde auch zweimal. Zypertrauben nebst Narden, Narde und Safran. Also, und jetzt achtes und neuntes Stück hier in dem Lustgarten, was diese Gewürze und Früchte betrifft, sind Myrrhe und Aloe. Myrrhe und Aloe entsprechen in der Frucht des Geistes, der Neunfachen, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Sind dargestellt durch Myrrhe und Aloe. Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das war das Letzte im Leben Jesu, was er darstellte, schon am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sanftmut. Und worin bestand die Enthaltsamkeit Jesu? Für ihn die schwerste Enthaltsamkeit? Könnte ich nicht mehr als 70 Legionen Engel herbeirufen, um mich durchzusetzen? Enthaltsamkeit bis aufs Letzte. Er ließ mit sich machen, was sie wollten. Bis in den Tod am Kreuz. Letzte Enthaltsamkeit. Er ist der Sohn des Allmächtigen. Der hier, und jetzt das Wunderbare. Schlagen wir auf. Johannes 19. Wir lesen die beiden Verse 38 und 39. Nach diesem aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden ein Verborgener. Gibt's so etwas? Ist so einer von Jesus verachtet? Hat so einer den Herrn Jesus gleichwohl lieb? Die Frage ist schon beantwortet. Ein Verborgener bat den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Also jetzt hat er keine Hemmungen mehr. Jetzt, wo alle Feinde Israels triumphieren, nicht? Da ist er der Mann. Alle Jünger sind davon. Nicht? Ihr werdet mich alle 12 in dieser Nacht verlassen. Bat Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Und er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Und es kommt noch so ein Feigling. Es kam aber auch Nikodemus. Warum ist das ein Feigling? Er kam nur bei Nacht, wo es niemand sah, also auch Furcht vor den Juden. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesu gekommen war. Und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe bei 100 Pfund. Wenn der mal geoffenbart bekommt, was er gebracht hat. Was heißt 100? Das ist die vollkommene Fruchtbarkeit. Etliches trug 30, etliches 60, etliches Hundertfältig. Und zwar 100 Pfund, was? Myrrhe und Aloe. Das heißt da, Jesus, letzte Sanftmut, letzte Enthaltsamkeit, bis in den Tod.
Er kam bei Nacht Nikodemus, zum Herrn.
Jawohl.
Es kommt ja wieder eine Nacht, dann ist der Herr auch da.
Ja.
In seinem Tempel. Und da kommen viele Nikodemus.
Jawohl, danke. Und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe. 300 Pfund. Das heißt, vollkommene Sanftmut, vollkommene Enthaltsamkeit. Geistes. Das wunderbare Zusammenhängen. Zurück zu unserem Psalm 45. Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Seitenspiel. Warum gibt es da Paläste von Elfenbein? Was ist ein Elfenbein? Ah ja, nur unser mit. Elefantenzähne. Ne? Was heißt das? Diese Stoßzähne der Elefanten stellen die Stoßzähne der Gewaltigen dar. Aber was ist Voraussetzung, dass man aus Stoßzähnen der Gewaltigen so Elfenbeinpaläste bauen kann? Ja. Ja, ja. Also der Gewaltige muss mal sterben, zunichte werden. Ne? Und dann werden die Glieder seines Leibes, mit denen er zustoßt und stießen, sich verteidigte und so weiter und kämpfte und andere umbrachte, ne? Werden verwandelt ins Gegenteil. Paläste von Elfenbein. Ich werde eben erinnert an wieder ein Wort im Lied der Lieder von Salomo. Da vergleicht der König Salomo die Zähne der Geliebten, der Sulamit, mit einer Herde geschorener Schafe, wie sie allzumal aus der Schwemme heraufkommen. Zähne sind ja das härteste Knochenelement bei uns, nicht? Also passt das zu den Stoßzähnen der Gewaltigen? Ne? Ja. Wunderbar, wie wir sehen und langsam verstehen dürfen, wie Gott alles Furchtbare in der gefallenen Schöpfung, ne, zunichte macht. Nicht um es zunichte zu machen, sondern um es zu verwandeln ins Gott wohlgefällige, vollkommene Gegenteil. Was heißt das? Deine Zähne sind gleich einer Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Schafe sind ja das sanftmütigste Tier, das man sich denken kann. Das verstummt vor seinem Scheren. Geschorene Schafe. Ne? Schlachtschafe. Die lassen sich scheren und schlachten. Bitte. Lassen alles mit sich machen, was die wurden. Sind wir schon so weit? So weit. Noch nicht ganz auf der Futtertisch. Aber grundsätzlich ja. Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Ja, was heißt das, leide Trübsal? Ein echter Kriegsmann Jesu Christi, der lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Leide Trübsal. Und alle anderen Kriegsleute, nicht? Schlagen alles um sich herum kurz und klein. Dann sind sie Hauptkerle. Ja. Geschorene Schafe, allzumal. Wie die aus der Schwemme herauskommen, gereinigt. Rein. Aus Palästen von Elfenbein erfreut die Seitenspiel. Hermes, aufhalten. Jetzt kommen Persönlichkeiten. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Also, was ist jetzt vor uns? Die Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes. Und bei dieser Hochzeit, pflege ich ja immer zu betonen, da geht es so hoch her, es noch bei keiner Hochzeit hoch Herren zugegangen ist. Erstens, Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Jetzt, Zentum, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Aha, also wenn ihr heute Abend aus goldigen Tesseln der Kaffee trinken, nicht? Also so eine Anspielung, oder ja, dass man uns so langsam kann an die Herrlichkeit gewinnen, nicht? Wo bald Realität wird sein bei uns. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre Tochter. Jetzt wird die Königin als Tochter angeredet. Und sie, dann natürlich jetzt Tochter Zion, ja, geht das uns auch etwas an. Ich, Paulus, aber beziehe das große Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, auf Christus und die Versammlung. Für uns gilt das Gleiche hier auf der letzten herrlichsten Ebene. Göttlicher, geistlicher Herrlichkeit. In Israel, auf der Erde, im Reich. Auf ihre Weise. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Oh. Da muss also die Tochter Zion mal was vergessen. Na, das heißt vollkommen gelöst vom Begriff Israel. Ist das etwas? Oh. Ja. Denn in der Herrlichkeit, ne, das ist noch eine Familie. Ne? Also auch du Thurgauer, nicht? Wie sagt man, Schweizer Karabiner und alles das, das zählt dann nicht mehr. Ne? Und des Hauses deines Vaters, also wo der irdische, gegenwärtige Herkunft existiert nicht mehr. Und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Natürlich. Ich habe ja nur vergessen, was hinter mir liegt. Und der König, und jetzt kommt, und der König wird deine Schönheit begehren. Aha. Das hat er schon lange gemacht, ihre Schönheit begehrt. Aber jetzt, erst jetzt, wo alles der Vergangenheit angehört, ne? Und man wird ihrer nicht mehr gedenken. Ja.
Die Hochzeit.
Ja.
Mit dem Lade. Wenn wir Hochzeit mit unserem Herrn gehabt haben, dann geht es ja nachher noch zu einer weiteren Hochzeit.
Jawohl.
Und das ist doch dann das Weib Israel. Ist das richtig?
Jawohl, jawohl, ja.
Ich denke, dass denn, wenn eine solche Vermählung stattfindet mit dem Leib des Christus,
ja,
mit der Christus als Haupt,
ja, an höchster Ebene, ja,
dieses Weib mit Freuden,
mhm,
und mit großer Glückseligkeit gern
alles vergisst.
Ja.
Bravo. Ja. Alles wunderbar. Und der König wird deine Schönheit begehren jetzt. Denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Also heißt, ihm allein natürlich. Vers 12, eigenartig jetzt etwas. Oh. Und die Tochter Tyros, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Wessen Gunst? Ja, dieser Tochter, der Königin. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros.
Das ist die 28.
Aha, wir haben gelernt, Schattenriss auf Satan. Und jetzt ist so weit mit der Tyros, der Stadt, ne, ist zur Tochter geworden. Und die Tochter Tyros, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Das heißt mal, die erbitterste findet nicht jetzt. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, ja, im Innern. Von Goldwirkerei ihr Gewand, oh, der Überfluss, der Prunk, der Pomp, ja, geistlicherweise. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Und jetzt? Jungfrauen hinter ihr her. Aha. Gleichnis der 10 Jungfrauen, was wird immer aus denen gemacht? Das sei die Braut. Ne? Aha. Das sind Freundinnen der Braut. Die Jungfrauen, die 10. Ne? Und die werden nicht enthauptet oder gekreuzigt, weil sie zu wenig Öl haben, sondern die können einfach nicht an dieser herrlichen Hochzeit mitmachen, weil die Tür verschlossen.
Die Hochzeit des Weibes dann, ja? Warte.
Wie?
Das ist die Hochzeit des Weibes Israel dann. Wegen den 5 Töchtern, die kein Öl hatten.
Ja, jawohl, ja. Halt. Dort, ja, dort sind. Das ist Israel und die Nationen. Nicht? Israel und die Nationen. Ja. Und ja, es kommt ja noch ein Fall vor. Bei einer Hochzeit göttlicher Prägung, zum Glück nur einer, der hatte kein hochzeitliches Gewand. Warum? Alle anderen waren ja was für Leute? Taugenichtse, Tagediebe. Also, von den Hecken und Zäunen, ne, zusammengelesen, die kamen also in den königlichen Palast in schmutzigen Kleidern daher. Ne. Etwas wurde gemacht. Zuerst wurden mal die schmutzigen Kleider ausgezogen und dann wurden sie gebadet, gewaschen und dann bekamen sie ganz neue, herrliche Kleider. Aha. Und dieser eine fand ja, ich bin doch sicher flott, sauber genug, ne? Was ist das für einer? Ja?
Da hat das Kleid.
Ja, der, wenn einer da noch mit eigenen Werken oder Gesetzeswerken antreten will. Ne? Bitte schön. Also Jungfrauen hinter ihr her. Und jetzt noch etwas. Ihre Gefährtinnen. Ne? Also das sind Jungfrauen. Und dann noch ihre Gefährtinnen. Ne? Oh. Wer hat so das hoch? So ein Hochzeit finanzieren und alles. Ne? Oh, nur unser Gott und Vater. Und wenn das für Israel und Christus und Israel schon so herrlich ist, wie viel mehr wird das bei uns der Fall sein? Ne? Und weil bei uns weder Gesetz noch irgendetwas gilt als Gnade. Ne? Und wir es allein mit dem Herrn zu tun haben, da ist unser Herr und Haupt nicht mehr der von seiner Rechten her furchtbare Dinge berücksichtigen muss. Jungfrauen und die Gefährtinnen, sie werden geführt werden und Madame. Unter Freude und Jubel und sie werden einziehen in den Palast des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen, nicht nur im ganzen Lande, sondern auf der ganzen Erde. Und die Erde ist ja das Muster, die Mustervorführung Gottes für alle übrigen Geschöpfe im Weltall. Wenn alle Feinde Gottes werden ja eines Tages wohin gelegt sein? Unter den Schemel seiner Füße. Und wie heißt der Schemel der Füße Gottes? Die Himmel sind dein Thron und die Erde ist der Schemel deiner Füße. Wir haben einmal gelernt, Thron Gottes ist der positive Pol in der Schöpfung Gottes und unsere Erde, der negative Pol, ist der eine Brennpunkt im Weltall, der Thron Gottes in den Himmel, und der andere, zweite Brennpunkt im Weltall ist die Erde. Und zwischen dem Thron Gottes in den Himmel und unserer Erde vollziehen sich alle die Hochspannungen zwischen zwei Polen. Unsere Erde ist der Ort im Weltall, haben wir gelernt, im biblischen Bild außerhalb des Lagers, wo die Sünde Israels konzentriert zusammengefasst war, und so ist auf unserer Erde die Sünde der ganzen Welt zusammengefasst. Und deshalb musste Christus hier auf diese Erde kommen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, Erde, buchstäblich und jetzt göttlicher Weise geistlich verstanden, wenn es nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Dann wäre Christus, der herrliche Sohn Gottes, geblieben, aber eine ganze Schöpfung wäre hoffnungslos verloren. Dann hätte das Gesetz triumphiert und damit sogar Satan. So,
weiteres Band, Lehre.